Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, weil ihr mich ja nicht sehen könnt, muss ich euch diesmal fast beschreiben, wo wir gerade sind, weil es so schön ist. Und zwar befinden wir uns auf 1938 Metern Seehöhe und blicken zwar jetzt nicht ganz, aber schon, wenn man vor die Tür geht, aufs wunderschöne Tal und auf den Lungau hinab. Und zwar bin ich heute in der urigen Speyereck-Halterhütte bei der lieben Nicole Sampel. Sie ist Hüttenwirtin, hat ihr eigenes Kochbuch geschrieben und sich ganz bewusst für ein Leben im Lungau entschieden, nachdem sie dem Bezirk für einige Zeit mal den Rücken gekehrt hatte. Und über all das und mehr sprechen wir jetzt. Hallo Nicole, danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf heute.
Hallo, grüß dich Stefanie, es freut mich auch voll, dass du heute da bist bei mir als Gast.
Fangen wir mal ganz von vorne an. Du bist im Lungau geboren und aufgewachsen, richtig?
Richtig, ja. Ich bin eine Lungauerin, ich bin da aufgewachsen, aber mit 17 dem Lungau den Rücken gekehrt.
Wie war dein Aufwachsen? Wie hast du deine Kindheit erlebt?
Also es war jetzt von der Mama-Seite her war es eine schöne Kindheit, nur mein Vater war ein sehr schwieriger Mensch. Deswegen war es teilweise nicht so optimal und ich habe mich gefreut, dass ich mit 17 so schnell wie möglich nach der Handelsschule weg habe können. Für mich war das Ziel Salzburg, einfach weg in die große, weite Stadt.
Und wie war dann dein erster Eindruck von der Stadt?
Ja, alles neu natürlich, auch ganz andere Leute und alles aufregend, oh, da kann man Kino gehen. Da kann man dorthin gehen, natürlich alles mitgenommen, was gegangen ist. Und das hat mir halt schon taugt am Anfang, dass ich einfach draußen bin.
Wie lange warst du dann außerhalb vom Lungau?
Ich war 12 Jahre in Salzburg draußen. Dann ist Salzburg auch zu klein geworden. Dann habe ich mich für Wien entschieden. Ich habe gleich die größte genommen in ganz Österreich, die größte Stadt. War immer schon so ein bisschen ein Traum von mir, Wien. Aber nach 4,5 Jahren eher dann schon ein bisschen ein Albtraum. Weil es ist schon Wien schön, wo man dort zu Besuch ist, aber wo man dort lebt, lernt man Wien erst richtig kennen. Und dann ist es schon was anderes. Und das hat man dann nicht mehr taugt und dann wollte ich einfach nur mehr weg.
Wie meinst du Wien richtig kennenlernen?
Naja, wenn man in den öffentlichen Verkehrsmitteln drin sitzt, sage ich jetzt einmal, dort hat es 50 Grad drinnen und draußen hat es 40 Grad. Und dann ist eng zusammengeschoben und einfach so viel Leute und natürlich alle Nationalitäten. Es ist einfach ein bisschen schwierig, sage ich jetzt einmal, dass man damit klarkommt.
Wie du den Lungau verlassen hast, hast du ja gesagt, die große, weite Welt. Ist dir der Lungau damals klein und unspektakulär vorkommen?
Ja, das schon. Also ich wollte einfach mehr Möglichkeiten haben, auch jobmäßig. Ich habe dann nach der Schule ziemlich lange einen Job gesucht, habe da nichts gefunden. Und dann in Salzburg habe ich habe dann angefangen, dass ich mich in Salzburg bewirb und dann habe ich gleich einmal einen Job gehabt. Da habe ich gesagt, ja passt, ich habe einen super Job, schaue ich mir halt Salzburg an, das passt gut, warum nicht?
Weil der Lungau ja auch der Bezirk ist, wo irgendwie immer jeder sagt, da gehen die Leute eher weg, also da hat man eher mehr Abzug als Zuzug. Kannst du das verstehen, dass die Leute aus dem Lungau weg wollen?
Also damals hätte ich gesagt, verstehe ich voll, weil ich ja selber eine von denjenigen war. Mittlerweile muss ich sagen, verstehe es eigentlich nie, weil der Lungau einfach viel mehr Lebensqualität hat als wie irgendwas anderes. Es ist die Natur einfach so schön. Es sind die Leute auch so lieb. Du lernst dann mit der Zeit, also mal wenn du aufwachst, du lernst und du kennst dann so und so alle. Ich lerne jetzt mit der Zeit, da ich erst seit kurzem wieder zurück bin, alle kennen, so nach der Reihe. Sie sind einfach alle so lieb, so menschlich, so offen und es ist einfach gut, wenn du irgendwo hingehst und kennst wieder wen oder es kommt wer auf zu mir, die kennst wieder, ja, voll schön.
Jetzt betreibst du ja diesen schönen Ort, die Speyereck-Halterhütte. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, das war eigentlich alles nur der Zufall, sage ich jetzt einmal. Schicksal hat auf mich da gewartet. Weil wie ich 2018 wieder zurückgezogen bin von Wien, daher in Lungau, habe ich dann meinen Mann kurz drauf kennengelernt, über eine Internetplattform, über Lavu oder wie man sagt. Also nicht Tinder, sondern Lavu. Und er ist da herum auf der Hütte damals schon als Kind heute gewesen und ist mit der Hütte eigentlich aufgewachsen. Und er hat mir die Hütte gezeigt, weil ich jetzt nicht kennt vorher. Und das war die Hütte, wir sind aufgefahren und das war Liebe auf den ersten Blick. Also da war ich in meinem Mann nicht so viel verliebt, sage ich mal, im ersten Moment wie in die Hütten. Also macht war schön und die Aussicht. Und dann war damals die Hüttenwirtin, die Barbara, und die war auch so lieb. Und dann war ich jede freie Minute war ich dann herum seit dem Zeitpunkt. Und bin halt dann mit der Barbara mal zum Reden gekommen, Jahre später. Und habe gesagt, Barbara, wenn du einmal nicht mehr magst, bitte sag mir's. Ich tat voll gern weiter. Und das ist dann witzigerweise, dadurch, dass ich es gesagt habe, ist, glaube ich, sie zum Denken gekommen, ziemlich schnell gegangen. Sie hat dann echt ein paar Monate drauf gesagt, na, eigentlich will sie eh nicht mehr. Ja, nein, ja, Jackpot. Und dann habe ich bei der Genossenschaft mich vorgestellt, beworben sozusagen, weil das muss ja abgestimmt werden, weil die Hütten einer Genossenschaft gehört, Bauerngenossenschaft. Die haben dann alle zugestimmt und ein Jahr später habe ich es dann schon gemacht. Das ist alles voll schnell gegangen.
Da braucht man da auch irgendwie eine Lizenz, oder?
Genau. Die Konzessionsprüfung habe ich noch gemacht für die Gastronomie. Also die Befähigungsprüfung im Gastgewerbe.
Na, hängt die an der Wand?
Genau, die hängt an der Wand. Jetzt habe ich gerade noch mal lesen müssen. Die habe ich eben noch gemacht im Wifi draußen in St. Johann einen Monat Kurs. Genau, und dann die Prüfung in Salzburg. Alles gut abgelegt und jetzt kann ich gastronomiemäßig alles machen, was ich will. Passt auch viel gut, ja.
Hier ist ja schon relativ, also jetzt nicht mega abgeschieden, gibt sicher noch Orte, die viel, viel abgeschiedener sind. Wir sind ja auch mit deinem Auto raufgekommen. Das heißt, ein Forstweg auf jeden Fall ist ja befahrbar im Sommer. Aber trotzdem, wie sieht es bei dir mit Technik, Elektrizität in der Hütte aus?
Wir sind mittlerweile voll super aufgestellt, weil die Genossenschaft hat vor 3 Jahren eine Photovoltaik aufs Dach gemacht, eine neue. Jetzt haben wir stromtechnisch sind wir voll gut aufgestellt. Ich habe einen Kühlschrank, einen Gefrierschrank, Brotmaschine, Wurstmaschine, mein Milchaufschäumer, ich kann sogar einen Staubsauger anstecken, also es geht alles voll gut. Und das Licht, ich habe genug. Ich habe sogar Handy, also Handyempfang haben wir sowieso auch voll einen guten, ist auch kein Problem. Also technisch mäßig sind wir voll gut aufgestellt, strommäßig, Wasser haben wir genug, also voll super.
Ist dir eigentlich eher recht? Als Hilfsmittel oder hättest du es gern weniger?
Ja, mir ist recht, das muss ich ehrlich sagen, ja. Schon. Ich bin schon gerne in der Natur und habe es einfach. So, wenn ich jetzt herumschlafe, denke ich mir oft, eigentlich braucht man nicht viele Sachen, man braucht keinen Fernseher. Ich muss auf die Nacht jetzt nicht irgendwo reinschauen in ein Kastel, sondern ich genieße dann draußen den Sternenhimmel oder was auch immer. Oder tue die Vierer beobachten, wenn es ruhiger ist, sieht man dann oft Rehe oder so. Das ist schon ganz gut. Und da kommt mir gar nicht die Idee, dass ich jetzt einen Fernseher brauche. Also das dann wieder nicht, aber gewisse Sachen, so wie was mir hilft, dass ich wirklich einen Kühlschrank habe, das war ja schon das erste Highlight. Das ist schon super. Voll super.
Wir sind ja mit SN auf Tour, also unserer mobilen Redaktion, dem SN Airstream, da bei euch in St. Michael im Lungau, weil wir so ein bisschen der Frage nachgehen, wie schaut es jetzt eigentlich mit der Windkraft aus im Lungau? Das war ja mal vor Jahren ein Riesenthema und viele aus dem Lungau haben das sehr kritisch gesehen. Warum? Hast du das mitgekriegt?
Wirklich mitgekriegt habe ich das Thema jetzt nicht. Ich kann nur jetzt meine Meinung, ich kann nur sagen, dass ich eigentlich kein Problem damit sage, mit der Windkraft. Mir gefallen die Windradeln voll gut. Dadurch, dass ich lange in Wien gewohnt habe, da in Wien außerhalb, es ist ja alles voll gepflastert mit Windradeln. Auf mich streuen die schon irgendwas Mächtiges aus, so was Kräftiges. Und es passt in die Landschaft rein. Also von dem her, da hatte ich mir da nichts denken. Aber warum jetzt andere dagegen sind, ich glaube eher wegen der Landschaft, weil es andere halt einfach anders sehen. Es gibt halt einfach verschiedene Meinungen.
Ja, wir haben jetzt schon einiges gehört, also zum Teil als Gegenstimme, weil so ein Windrad natürlich auch gewartet werden muss oder irgendwo dahin kommen muss und im alpinen Raum ja oft nicht alles erschlossen ist und dann braucht man natürlich eine Straße, die erstens breit genug ist und zweitens auch immer gewartet wird und zugänglich ist, um das ganze Material darauf zu transportieren, aber irgendwie immer dann Reparaturen möglich zu machen, Wartungen möglich zu machen und so. Ich glaube, das war auch ein großer Kritikpunkt. Und natürlich, dass zuerst einmal nur der Lungau als Standort gesehen wurde. Und das hat sich ja in den letzten Jahren massiv geändert. Also mittlerweile sieht man ja im ganzen Bundesland Salzburger Potenzial. Glaubst du, dass Windkraft in Zukunft im Bundesland relevant sein wird? Dass wir überall Windräder stehen haben werden irgendwann?
Ja, teilweise wird es nicht so funktionieren. Also es wird immer Gegner geben oder das nicht möglich ist, eben wie du sagst, dass man im alpinen Gelände das irgendwo aufstellt. Aber es wird schon immer mehr werden. Und ich finde es auch gut, wenn es dann erneuerbare Energie ist, die Zukunft einfach ist. Sei es auch Photovoltaik, ist ja auch super, dass ich so wie bei mir am Dach von der Sonnenenergie einfach leben kann und alles habe. Also sowas ist dann schon gut.
Großer Kritikpunkt ist ja auch der Tourismus dann in dem Zusammenhang, dass die Leute sagen, wenn sie uns Windräder auf die Berge stellen, dann werden die Leute nicht mehr so gerne am Berg gehen. Glaubst du das?
Das ist eine gute Frage. Ob das ein Kritikpunkt ist für den Tourismus? Naja, also da kann ich jetzt gar nicht wirklich drauf antworten, weil ich sage jetzt einmal, in Wien oder so, das ist ja alles kein so ein Wandergebiet oder so, da stört es jetzt im Endeffekt nicht. Auf einem Berg natürlich, wenn ich da aufgehe, wie aufs Gipfelkreuz und dann steht da so ein fettes Windradl, macht es natürlich, glaube ich, nicht besser, das stimmt schon, ja, wenn man so überlegt dann, ja.
Wenn wir beim Tourismus sind, wie ist denn der generell aufgestellt, wie erlebst du denn im Lungau?
Lungau ist gut besetzt mittlerweile, sage ich mal, vom Tourismus her. Im Winter natürlich mehr, im Sommer ein bisschen weniger, aber mittlerweile wird der Sommer auch immer mehr. Aber es ist immer noch so, dass es entspannt ist für die Gäste. Es ist jetzt kein Massentourismus, wo man Massenabfertigung hat, sondern es ist alles noch gut verteilt. Man hat überall ein bisschen seine Ruhe. Teilweise gingen ja die Gäste ganz allein durch den Wald und sagen, wow, ich habe keinen einzigen Mensch getroffen. Was natürlich voll gut ist, wenn ich jetzt von der Stadt komme und nur den Lärm gewohnt bin und den Trube und so viel Leute und nachher gehe ich da allein durch den Wald und triff keinen einzigen, ist natürlich super. Und von dem her, wir haben Tourismus, aber es verteilt sich gut und das macht es aus, glaube ich, bei uns im Lungau.
Du hast ja deine Hütte nur im Sommer offen.
Genau.
Also von Anfang Juni bis Ende Oktober.
Ja.
Genau. Winter wäre kein Thema.
Nein, eben habe ich mir schon einige Male durchdacht, auch mal Plus-Minus-Listen gemacht. Nur die Minuspunkte, die überwiegen halt extrem. Weil es ist extrem viel Schnee herum, dann muss ich den Forstweg freiräumen lassen oder einen Skido mir kaufen. Dann habe ich kein fließendes Wasser und muss ich die mit aufverzahlen. Dann einheizen, Ende nie, dass ein bisschen Wärme reinkommt. War so viel Holz, ich gar nicht, wo ich es lagern tat. Dann herum freischaufeln, bei 2,5-3 Meter Schnee wird das spannend. Also das sind alles die Punkte, was einfach dann dagegen sprechen. Und da direkt keine direkte Skipisten vorbei ist und eher nur die Touren aufgegangen, es steht dann der Aufwand nicht dafür. Es war natürlich voll schön, weil es die Sonnenseite ist. Und im Winter halt auch einfach traumhaft ist, wenn die Sonne scheint. Aber das ist auch der einzige Pluspunkt, sage ich mal, einfach, dass es schön ist.
Kommst du im Winter dann gar nicht drauf?
Nein, ich habe da ein bisschen einen Trennungsschmerz. Also ich fange meistens schon so Mitte September zum Plan, weil ich weiß, die Zeit geht jetzt vorbei. Es ist nur mehr ein Monat oder so. Für mich ist der November aber ganz schwer, das erste Monat, wo ich nicht mehr herum sein kann. Und das ist wie, wenn man in einer Beziehung Schluss macht. Das ist einmal der Trennungsschmerz und dann wird es immer leichter. Und wenn ich im Winter jetzt aufkam, taten die Wunden wieder aufbrechen. Es klingt zwar voll dramatisch, was ich da jetzt sage, aber es ist so. Also ich konnte im Winter nicht rauf. Ich schicke mir die Gäste, aber Fotos, die sehr viel lieb, da freue ich mich. Aber wenn ich da rum war, ich tat dann wieder zum Plärno fangen, auch habe ich das Theater mit mir selber wieder von vorn. Das geht einfach nicht. Das geht nicht.
Wie erlebst denn du deine Gäste? Oder wer sind denn deine Gäste eigentlich hauptsächlich?
Ja, ich habe ein gemischtes Publikum. So vor und nach Saison hauptsächlich sehr viel Einheimische. Natürlich in der Saison halt auch, aber in der Hauptsaison sind es natürlich die Urlauber. Da ist natürlich der Hauptbestandteil sind deutsche Gäste. Dann habe ich aber auch viel Holländer. Immer wieder andere Nationen, auch Italien, Schweden, alles schon dabei gehabt. Also voll lieb England haben wir jetzt auch gehabt am Wochenende. 5 Engländer. Sehr trinkfest. Ganz witzig, ja. Also alle Nationen dabei und voll liebe Leute halt einfach. Weil herum sind sie voll entspannt, also total. Da gibt es keine komischen Leute oder so.
Glaubst du, es liegt am Ort?
Es liegt, glaube ich, darum, dass wir auf der Höhe sind und weil jeder schon einen gewissen Weg hinter sich gelegt hat, dass er bis daher gekommen ist. Also jeder ist schon ein bisschen gegangen. Jeder genießt dann auch das, jetzt kann ich mal hinsitzen, jetzt kann ich mal ein Bierli trinken, was auch immer, und die Aussicht genießen, und man ist einfach entspannt. Und auch wenn es dann vielleicht 5 Minuten länger dauert, als wir jetzt in einem Restaurant, ist man trotzdem mal gechillt und entspannt, weil man hat eh so viel zum Schauen und die Leute sind dann einfach voll lieb. Also da gibt es keinen Stress auf der Alm.
Ich merke schon, es macht was mit dir, wenn man darauf kommt, das auf jeden Fall. Also für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, ich bin aus dem Flachgau, also bei uns gibt es wenig Berge. Ich bin das außer dem Haunsberg, dem Hausberg von mir, eher nicht gewohnt und komme halt auch nur irgendwie zum Wandern oder urlaubsmäßig einmal in die Berge. Und der erste Gedanke, wie wir hier angekommen sind, ich bin eigentlich viel zu wenig in den Bergen. Und es ist schon ein ganz anderes Gefühl, muss ich sagen. Also das kann ich bestätigen, dass man irgendwie einfach glücklicher ist hier oben.
Richtig, ja. Es ist ein bisschen ein magischer Ort da, so wie immer schon. Der Speyer war früher, habe ich mir sagen lassen, ein Hexenberg, aber jetzt eben für gute Hexen, nicht die Bösen. Und er hat da was Magisches. Es ist ganz blöd, so, vielleicht der andere glaubt oder andere nie, aber für mich war es immer schon so, auch damals, wie die Babsi noch hier oben war, wenn ich aufgefahren bin, das war unten, ob an einer gewissen Stö, also so ein großer Felsen am Weg, wie wenn man durch ein unsichtbares Tor durchfährt und man lässt alles, was so im Alltag ist, was unten passiert, sage ich mal, im Tal, lässt man hinter sich und man ist herum und dann zählt nur das herum. Und umgekehrt das Gleiche, wenn ich wieder runterfahre, ich habe herum alles vergessen, dann fahre ich wieder runter, fällt mir wieder, ja, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, aber herum bin ich nur ich, die Hitten, meine Gäste, sonst nichts. Das ist alles vergessen und die Natur und die Aussicht. Ja, und das genießen.
Glaubst du, dass die Leute, die darauf kommen, da ein bisschen dieser Digitalisierung und diesem immer schneller werdenden Leben entfliehen wollen?
Ja, schon auch. Weil vor allem die Leute, die von der Stadt kommen, merke ich halt schon, dass die schon teilweise erzählen, dass es so hektisch schon ist, so stressig. Und dann die Messerstechereien und Schlägereien, wir haben es jetzt eh gehört in den Medien in Wien, was da los war. Ja, das ist halt ein Wahnsinn, wenn du da wohnst und das mitkriegst und mit dem klarkommen musst. Also das, wenn du dann weg kannst, einmal eine Woche und in der Natur pur bist, dann einfach der Ruhe hast, ist ja traumhaft dann. Einmal abschalten, dem Stress entkommen.
Und wie lange hast du vor, das Ganze zu machen?
Naja, mein Vorvorgänger, also noch länger her, nicht die Babsi, sondern der Stickler Hans war das damals, der ist das Urgestein herum, der hat da draußen einen Gedenkstein. Ja, der ist einfach eine Legende, die Einheimischen reden immer noch von ihm, erzählen mir die Geschichten, was sie jetzt erlebt haben mit ihm. Der war 29 Sommer da und ich sage ihm immer, ich möchte ihn überholen. Also 30 Sommer war der Hit. Und 3 habe ich jetzt, also ein bisschen was habe ich noch vor mir.
Was sind so, hast du irgendwelche besonderen Erlebnisse, irgendwas, was da aus diesen 3 Sommer bis jetzt ganz positiv in Erinnerung geblieben ist?
Genau, das erste Jahr, das war im Herbst schon, im ersten Jahr, im Oktober eine. Das Wetter war nicht so besonders, war ziemlich regnerisch, ja, kühl. Und ich habe da gehabt, die Fußballclub oder Fußballtruppen, alle so zwischen Mitte 30 und 40 von Antering. Die haben da bei uns, glaube ich, gegen Weißbrach gespielt und sind halt zu mir aufgekommen. Ja, und das war ja dann, das waren ja dann Party People. Also, was wir dann für Gaudi gehabt haben, es ist ein Teil davon, 10, glaube ich, waren da ungefähr, ein Teil ist wieder zur Sonnenbahn zurückgegangen und ich glaube, 5 Burschen, Herren eigentlich, nicht Burschen, sind übrig geblieben. Und Freundinnen von mir waren auch gerade da auf dem Tag und wir haben dann in der Hütte drinnen richtig, wir haben ein Partylokal draus gemacht. Also wir haben partisiert bis, weiß ich nicht, 3 in der Früh. Das war so witzig einfach. Wir haben das knallrote Gummiboot am Boden haben wir gesessen. ja, das war ein richtiges Highlight. Also das war richtig Party. Also ab und zu bin ich sogar ein Nachtlokal, aber eher selten. Aber das sind halt so Momente, wo du halt nicht damit rechnest, dass du dann auf einmal mit dir gehst, so eine Gaudi hast und du bleibst halt einfach picken, wie man sagt. Du bist da mittendrin, steht nur dabei. Du brauchst gar nicht mehr fortgehen, weil ich habe mein Fortgehen-Lokal dann schon da. Das ist voll schön, sowas.
Aber man darf als Hüttenwirtin schon auch nicht feig sein, oder?
Nein, das nicht. Also du musst offen eigentlich auf die Leute zugehen. Auch mit jedem offen reden. Gerne auch mal zubesitzen, ratschen, weil das gefreut dann dann auch voll. Das tue ich gerne, wenn ich Zeit habe. Oft ist es halt so, dass wenn es bumm voll ist, es geht dann einfach nicht. Du redest dann mit jedem mal einen Satz, aber mehr nicht. Aber wenn ich Zeit habe, sitze ich voll gerne zu. Ich frage dann auch, wo sie herkommen, wo sie wohnen, wo sie da untergebracht sind bei uns und so. Und da kommt man wieder auf Sachen drauf. Ah, der kennt wieder den und irgendwie kennt man sie dann doch wieder. Ja, das ist aber voll schön. Das Zusammenreden dann eigentlich mit die Gäste.
Wie schaut denn dein Alltag generell als Hüttenwirtin aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, im Sommer bin ich eigentlich nur Hütte im Kopf, sage ich jetzt einmal. Es dreht sich eigentlich alles um die Hütte. Also ich habe jetzt nicht viel Zeit für was anderes. Ich habe zwar Montag Ruhetag, aber der Montag ist auch beschränkt auf Einkaufen, Nachproduzieren, Termine erledigen etc. Und dann am Dienstag geht es ja schon wieder los. Dienstag ist kein Lift, da ist ein bisschen ein ruhigerer Tag, aber da tue ich herum auch produzieren. Gestern habe ich wieder Kasknädel gemacht. Ich fahre in der Früh auf, so zwischen 8 und halb neun. Das erste ist mal einheizen, weil ich habe nur ein Holzherd. Weil es muss das Wasser warm werden und die Suppen. Also Suppen machen halt dann. Ja, dann einmal alles herrichten für den Tag. Kuchen mache ich meistens ja schon am Tag davor, am Abend. Gehen auf der Hütte herum oder wenn es hinausgeht, in der Früh gleich. Und dann alles herrichten, nachschneiden noch, was ich noch brauche. Die Tische dekorieren, alles ausgetragen und genau, und dann geht es eigentlich ja schon meistens los, so um halbe Öfe. Und dann kommen ja schon die ersten Gäste und dann bist du ja schon mittendrin und das Mittagsgeschäft, dann geht es voll los. Spätestens um 12 Uhr.
Wie viele seid ihr dann immer, die untertags arbeiten?
Also es ist so, dass ich jetzt ein bisschen Unterstützung habe unter der Woche von Freundinnen. Und am Wochenende ist mein Mann mit dabei. Weil es war so, dass ich sonst eigentlich eher, also im ersten Jahr habe ich es zum Großteil allein gemacht, da ist es noch gegangen. Aber letztes Jahr war ich schon auch allein herum, aber das war teilweise dann, sage ich, weil ich leben am Limit. Also wenn du dann rennst, draußen Getränke bringst und drinnen die Speisen noch riechst, das ist halt dann too much, wenn es wirklich bumpo ist. So dass wir es heuer ein bisschen anders organisiert haben, dass wir immer zu zweit eigentlich sind, an die Lifttage. Genau.
Das ist so ein Alltag, das muss sich ja für dich irgendwie im Gegensatz zu deinem vorigen Alltag wie ein anderes Leben anfühlen, oder?
Ja, absolut, genau. Vorher war ich halt immer im Büro und das ist natürlich was anderes, weil im Büro, ja, du machst deine Arbeit, du hast deine Arbeitszeiten 8 bis 5, lässt um 5 einen Bleistift fallen und fährst heim und hast dann Freizeit. Jetzt ist es so, immer wenn nichts los ist oder ein ruhiger Tag ist oder so wie gestern kein Lifttag, ja, dann passt es, dann bin ich auch um 5 fertig. Aber wenn es halt voll rund geht mit Zusammenrahmen, Abwaschen, noch was vorproduzieren für den nächsten Tag herrichten, dann ist es halt nicht um 5 Uhr aus, dann kann es auch einmal Mitternacht werden. Und dann hast du halt, dann fallst du halt ins Bett und gehst halt schlafen und freust dich einfach nur mehr auf Schlafen, sonst nichts. Stehst du halt dann wieder auf und dann geht es halt wieder weiter. Aber es ist nur im Sommer, sage ich mal, es ist nicht das ganze Jahr so, deswegen stört mich das auch nicht. Ich mache es voll gern und viel lieber, als wie ich lasse halt um 5 Uhr den Bleistift fallen.
Du nennst dich Genusswirtin. Mhm. Was bedeutet Genuss für dich?
Ja, Genuss hat so viele Aspekte. Es geht da nicht nur ums Essen. Natürlich, Genusswirtin steht jetzt mal, ja, natürlich für Essen auch. Dann geht es aber auch darum, das Genießen bei mir herum. Das ist auch die Aussicht. Das Genießen, ich bin in der Natur. Das Genießen auch vielleicht, wenn man ins Gespräch kommt mit mir. Dass man da auch irgendwie ein bisschen einen Genuss hat, dass man, weil ja, ich bin halt so, wie ich bin, ich rede auch so, wie ich rede. Und ab und zu rede ich halt auch mal ein bisschen einen Scheiß, aber die Leute lachen halt dann. Es ist witzig und das gefällt halt mir auch so, dass die Leute mich gern mingern, dass sie meinen Ort mingern, dass sie mich so akzeptieren, wie ich bin. Und das ist halt alles zusammen der Genuss. Also die Natur, das Essen und ich auch irgendwie als Person.
Und weil du hast ja ein Kochbuch geschrieben, oder?
Genau.
Ist das regionale Küche oder worum geht es in dem Kochbuch?
In dem Kochbuch ist eigentlich alles drin, was ich da heroben mache, auf der Halter hinten. Es ist von den Suppen drin, über Kuchen, Schnaps, Likör, Sirupe und, ja, und Suppeneinlagen. Also alles und alles in schnelle Küche oder was schnell, also gut umsetzbar, sage ich jetzt einmal. Weil natürlich herum habe ich jetzt nicht so viel Platz, es ist alles sehr klein bei mir. Beim Kuchen zum Beispiel bin ich froh, wenn ich keinen Wok brauche, keine Küchenmaschine. Und da habe ich zum Beispiel sehr viele Becherkuchen, das ist alles zack, ganz schnell zusammengerundet und geht ab aufs Blech. Und wirklich Zutaten, was man daheim hat, man braucht sich nichts Besonderes kaufen. Und es gelingt, also es gelingt sicher. Also ich kann garantieren, dass alles, was nachgekocht wird, auch funktioniert, weil es ist alles keine Hexerei.
Und abschließend noch eine ganz schwierige Frage für dich. Was ist denn dein Lieblingsgericht, das du auf der Hütte anbietest?
Ja, mein Lieblingsgericht, das ist natürlich auch im Buch drin, sind natürlich die Käsknödel. Die sind einfach der Klassiker, der Renner. Und die Gäste schmeckt auch so gut. Sie sagen es ja teilweise, also ich habe letzte Woche ein Ranking gehabt von einer Dame aus Deutschland. Sie hat gesagt, von den Hütten her, von 11 Hütten ist das die schönste Hütte. Und von den Suppen her war mein Suppenplatz 2. Und das ist echt super.
Wow.
Ja, voll. Weil die haben 11 Hütten gesehen und sage ich, ja, passt super. Super Ranking. Und natürlich Käsknödel. Die sind natürlich der Renner da herum und sind auch mein Lieblingsgericht im Buch. Und auch mit 3 Herzerl markiert im Buch.
Ja, dann Nicole, vielen Dank für das Gespräch mit den richtig guten Käsknödeln hören wir jetzt auf, weil es jetzt dann schon langsam losgehen wird für dich in den Tag. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder mit dabei wart. Und wer jetzt noch Lust bekommen hat auf eine andere Podcast-Folge, dann kann ich natürlich auch die meiner Kolleginnen und Kollegen empfehlen, zum Beispiel der Salzburger Popcast. Der beschäftigt sich mit der Musik und der Popszene aus Salzburg und der ganzen Welt. Oder die Schattenorte, wo es um die düstere Geschichte Salzburgs geht. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.